Herzlich willkommen bei der neuen Folge des New Work Talk, des Podcasts für Entscheider. Die Arbeitswelt befindet sich im Moment in einem starken Wandel und wir stellen uns die Fragen, wie werden wir in Zukunft arbeiten und was bedeutet das für jeden von uns? Und zu diesem Thema laden wir Gäste ein, die jeweils Spezialisten sind in ihrem Gebiet und sich mit dem Thema New Work beschäftigen. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Frau Dr. Professor Johanna Barth. Hallo Johanna.
Hallo Tobias.
Johanna, bei uns ist es üblich, jeweils der Host, der den Gast bringt, der darf den Gast vorstellen und deswegen übergebe ich an den Markus.
Vielen Dank, Tobias. Tobias, du hast das schon ein Stück weit vorgenommen. Wir haben heute die Frau Professor Dr. Johanna Barth im Interview oder im Talk. Wir haben uns vor der Aufnahme dazu entschlossen bzw. abgestimmt, dass wir beim gepflegten Du bleiben. Ich fange mal an. Unser heutiger Gast hat Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Furtwangen studiert. Über einen Zeitraum von knapp 15 Jahren begleitete sie verantwortungsvolle Positionen in der Beratungs- und Industriebranche, darunter unter anderem als Abteilungsleiterin für strategische Unternehmensentwicklung bei der Daimler AG. Seit 2018 ist sie Professorin für Unternehmensstrategie an der ESB Business School der Universität Reutlingen und widmet sich der Erforschung von Trends in der Arbeitswelt. Darüber hinaus berät und trainiert sie seit 2019 mit der von ihr gegründeten Talentista GmbH Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu hybriden Arbeitsmodellen. Ihr Ziel ist es, durch innovative Ansätze die Arbeitswelt ein Stück besser zu machen. Ich freue mich schon sehr auf das heutige Interview. Nochmal herzlich willkommen, Johanna.
Vielen Dank, Markus. Sehr schön zusammengefasst, gefällt mir super. Auf den Punkt.
Klasse, super.
Johanna, vielleicht mal zum Start. Was verstehst du denn genau unter einem hybriden Arbeitsmodell?
Vielen Dank, Tobias, dass du die Frage gleich an den Anfang stellst, weil ich steige meistens so schnell ins Thema ein und dann nach ein paar Minuten merkt man, man hat sich gar nicht verständigt, worüber man hier eigentlich spricht. Ich nehme es gleich mal vorweg, hybrides Arbeiten ist für mich viel, viel mehr als Homeoffice, ja, sondern es geht dabei um zwei Dinge, das ortsunabhängigere Arbeiten und das zeitunabhängigere Arbeiten. Und das ortsunabhängigere Arbeiten kann eben bedeuten, ich arbeite außerhalb meines originären Standorts, in dem ich quasi mein Heimatbüro, wenn man so will, habe und kann zum Beispiel an anderen Standorten meines Unternehmens arbeiten, aber auch an Standorten von meinen Kunden, an Standorten von meinen Lieferanten, an dritten Orten, Coffeeshops, Büchereien, Forschungseinrichtungen, Coworking Spaces und natürlich auch von zu Hause aus. Und wenn man die Definition heranzieht, dann merken wahrscheinlich ganz viele, wir haben ja schon lange vor Corona eigentlich oft hybrid gearbeitet. Wir haben es halt nicht so genannt. Und viele, viele Unternehmen waren auch schon vor Corona hybride Unternehmen. Sie haben sich aber keine Gedanken darüber gemacht. Also das heißt, wenn ein Unternehmen Außendienstler hat, die per Definition die Kunden abgeklappert haben und eben nur vielleicht einmal die Woche im Büro waren, dann waren das eigentlich per Definition hybride Unternehmen. Wir haben uns halt nur einfach nicht so viel Gedanken darüber gemacht, weil es einfach nicht die breite Masse oft der Mitarbeitenden war, die so hybrid gearbeitet haben. Und was ganz vergessen wird, beziehungsweise sehr leicht unter den Tisch fällt, ist eben diese andere Komponente oder andere Dimension, das zeitunabhängigere Arbeiten. Wir haben uns ein Stück weit durch die digitale Kollaboration, jetzt mal unabhängig davon, wo sie stattfindet, gelöst von einem normalen Öffnungszeitenrhythmus, der da irgendwie gekoppelt ist an, naja, wir fangen irgendwann um 8 an und hören halt irgendwann um 17 Uhr auf, sondern wir können jetzt auch außerhalb der Öffnungszeiten unseres Unternehmens sozusagen arbeiten. Und das führt natürlich zu einer Steigerung der asynchronen Zusammenarbeit. Wir arbeiten mehr über Nachrichten, E-Mails, die zeitversetzt gesendet werden und weniger über Zuruf, weil wir uns eben im selben Raum zur selben Zeit befinden. Und das sind die zwei Komponenten, die ich als maßgebliche Treiber für das hybride Arbeiten sehe.
Vielleicht noch zu ergänzen, das zeitunabhängige Arbeiten war ja vorher auch schon üblich bei internationalen Unternehmen, die in mehreren Zeitzonen arbeiten. Also insoweit ursprünglich eigentlich auch nichts Neues.
Absolut, sehe ich genauso. Und ja, ist dann immer wieder spannend zu sehen, wie gerade beispielsweise ist, glaube ich, letzte Woche ein Interview rausgekommen mit dem Deutschlandchef von McKinsey, der sehr stark das hybride Arbeiten kritisiert hat. Und gerade bei solchen Unternehmen fragt man sich halt, ne? Mein Gott, McKinsey, ihr wart doch immer schon ein hyperhybrides Unternehmen, Berater weltweit unterwegs, Berater bei den Kunden überall verteilt. Eigentlich sind das doch gerade die Unternehmen, A, die diese Arbeitsformen erfunden haben, wenn man so will, und die deshalb auch eigentlich die absoluten Profis darin sein müssten.
Du hast die hybride Arbeitsmodelle letztendlich jetzt mal ganz kurz als Einleitung mit vorgestellt. Jetzt ist es ja so, dass wir alle drei mehr oder weniger in Baden-Württemberg leben. Und Baden-Württemberg hat ja relativ hohe Dichte an familiengeführten mittelständischen Unternehmen. Und aus der Praxis heraus durfte ich immer wieder feststellen, dass sich eine Vielzahl davon sehr schwer tut oder Schwierigkeiten hat, hybride Arbeitsmodelle zu implementieren. Also Unternehmen, die es bis dato noch nicht hatten. Welche Ratschläge würdest du den Unternehmenslenkern mit auf den Weg geben zur Transformation oder zu einer positiven Transformation?
Die Frage ist, ob und welches hybrides Arbeitsmodell für ein Unternehmen geeignet ist, ne? Und das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz spannender Gedanke. A, es gibt ja nicht ein hybrides Arbeitsmodell, sondern es gibt innerhalb dieser hybriden Arbeitsmodelle viele, viele, viele Facetten. Wir haben uns auf eine Dreierlogik irgendwo spezialisiert in unserer Forschung, dass wir unterscheiden zwischen Präsenz first, das heißt sehr von Präsenz getriebenen Unternehmen, die mobiles Arbeiten punktuell einsetzen. Ja, aber der Default-Standard ist trotzdem das Arbeiten im Büro. Dann remote-friendly Unternehmen oder Vollhybride, die irgendwo in einer 50-50-Konstellation sind, also wo sich Präsenz im Büro und mobiles Arbeiten etwa hälftig abwechseln. Und dann die sogenannten Remote-First-Hybride, wo eben eher digital remote Zusammenarbeit der Standard ist und die Präsenz punktuell genutzt wird. Also ein Unternehmen, wo man jetzt einen Tag die Woche reinkommt und 4 Tage die Woche mobil arbeitet, das wäre für mich so ein Remote-First-Unternehmen beispielsweise. Und welcher dieser Typen für ein Unternehmen das Richtige ist, das sollte meiner Meinung nach sehr stark bestimmt werden, eben aus der Unternehmensstrategie heraus. Weil für mich ist ja zunächst mal ein hybrides Arbeitsmodell kein Selbstzweck, sondern es ist ein Werkzeug, meine Unternehmensziele zu erreichen. Und nur wenn ich mir Gedanken gemacht habe, was sind denn meine Unternehmensziele, wo ist auch vielleicht der Schwerpunkt meiner Wertschöpfung, wo ist der Schwerpunkt der Begegnung mit meinen Kunden, wo rekrutiere ich meine Mitarbeiter und wie hoch ist mein Recruitingbedarf überhaupt, was für Fachkräfte brauche ich denn überhaupt, ja. Das sind unter anderem, könnte ich diese Aufzählung auch noch beliebig fortsetzen, aber das wären für mich sehr starke Indizien dafür, was für ein hybrides Arbeitsmodell für mich das Richtige ist. Und in dem Falle von vielen produzierenden Familienunternehmen, das war ja die Frage, die du gestellt hast, empfinde ich es so, dass da ein großer Schwerpunkt der Wertschöpfung physisch ist, physisch auch an einen bestimmten Ort gekoppelt ist. Der Recruiting-Bedarf natürlich vorhanden ist, aber eher eine Art Fluktuationsausgleich ist, da jetzt nicht riesige Wachstumsziele dahinter stehen. Das heißt, oft diese Unternehmen in ihrem lokalen Umfeld auch sehr positiv und gut rekruten können. Und da würde ich mir wahrscheinlich dann eher die Gedanken machen, wie können wir unser Präsenz-First-Hybrid-Modell gut gestalten. Dazu gehören für mich beispielsweise Fragen wie Standortattraktivierung, ja, wie können wir unseren Standort attraktiv machen, attraktiv halten, wie können wir mit lokalen Bildungseinrichtungen, Berufsschulen, Hochschulen, Weiterbildungseinrichtungen kollaborieren, um unseren Fachkräftebedarf zu decken, wie können wir dafür sorgen, dass Vereinbarkeit dort, wo sie notwendig ist, also Stichwort pflegende Angehörige, Stichwort Kinderbetreuung, möglich machen, zum Beispiel, indem wir eine Tagesmutterkooperative an unserem Standort ansiedeln, etc. Und das heißt, ein Präsenz-First-Hybrid, wie jetzt so ein Unternehmen, der sollte sich schon auch strategische Fragen stellen, wie er sein Arbeitsmodell weiterentwickeln kann. Es sind aber ganz andere Fragestellungen, wie die sich jetzt ein Remote-First-Hybrider stellen muss, wo es auf ganz andere Themen anschaut. Und das heißt, da freue ich mich immer, wenn eine große Offenheit da ist, über das Thema Zukunft der Arbeit gestalterisch in den Dialog zu kommen und man sich diesem Thema nicht komplett verschließt. Mit dem Thema Homeoffice oder mobiles Arbeiten hat es nur in dritter, vierter, fünfter Linie was zu tun in meinen Augen, sondern es geht generell darum, Zukunftssicherheit herzustellen über eine intelligente Nutzung der Ressourcen, die das Unternehmen eben zur Verfügung hat in dem Fall. Und das erlebe ich manchmal nicht. Und dann macht es mir Sorgen. So, jetzt.
Ja, weil genau den Punkt, also ganz kurz nochmal zusammenfassend, also den erlebe ich auch immer, dass diese ursprüngliche Offenheit, also ich glaube, wenn sie mal bei dir angekommen sind, bei der Talentista, dann sind sie ja generell schon bereit, sich zu öffnen. Aber dieser Öffnungsprozess, ich glaube, das ist das Elementare und hoffen wir für die Zukunft, dass der immer mehr steigt.
100%ig. Und das ist wirklich das, was mich besorgt und wo ich eben auch so ein bisschen meine Mission sehe, warum ich auch versuche, sehr viel in der Presse aufzumachen und viele auch so anfangen wie eure jetzt zu Podcast-Interviews nachzukommen, weil ich einfach noch nicht sehe, dass der Durchschnitts-CEO das Thema HR, Personal, überhaupt als strategischen Stellhebel begreift. Ja, und das ist für mich schon irgendwo sehr spannend, weil die Mitarbeitenden, die Motivation der Mitarbeitenden, auch die Frage, wo man in den nächsten 10 Jahren Mitarbeitende herbekommt, das sind sehr, sehr zentrale Fragestellungen. Und dabei kann natürlich dieser, ich nenne es jetzt mal New Work-Gedanke, schon helfen, ja, indem man eben guckt, wie werden wir in dem Arbeitsmarkt, in dem wir unterwegs sein wollen, ja, und das kann ja gerne der lokale Arbeitsmarkt rund um euren Standort sein, wie werden wir da bekannt, wie werden wir da attraktiv? Es muss nicht jedes Unternehmen Workations in Portugal anbieten, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, sich eben über diese grundsätzlichen Ressourcenfragestellungen intelligent und kreativ Gedanken zu machen.
Jetzt nehmen wir mal das Beispiel und der Unternehmensstrategie steht also jetzt fest. Der Bedarf an Fachkräften, an Ingenieuren zum Beispiel, der wird perspektivisch am Standort nicht mehr zu decken sein oder schwieriger zu decken sein. Man möchte sich dort öffnen im technischen Bereich und schaut jetzt, dass man eben auch standortfern Ingenieure ans Unternehmen bindet. In der Praxis mal aus deiner Arbeit, was sind denn dann für Hemmnisse und was sind da für Probleme, die auf die Unternehmen zukommen?
Also in so einem Fall würde ich immer noch nicht zu remotem Recruiting raten, sondern würde erstmal versuchen, 12 bis 18 Monate ganz, ganz intensiv zu schauen, was sind lokale Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Ne? Weil das würde für so ein Unternehmen, das jetzt bisher als Präsenzunternehmen aufgebaut ist und organisiert ist, einen wahnsinnigen Wechsel darstellen, jetzt mit einem Remote-Schwerpunkt mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, die Wechselhürden sind deutlich größer als die Hürden, lokal erfolgreich zu rekrutieren. Ja? Jetzt gehen wir mal aber auf ein anderes Beispiel, damit wir mal sozusagen auch einen Vollhybriden betrachten. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein Unternehmen, das bietet schon mobiles Arbeiten an, in einem gewissen Umfang und sagt jetzt, Mensch, wir müssen jetzt die nächsten Jahre wirklich 20-30% wachsen und wir wollen uns jetzt noch weiter flexibilisieren. Dann wäre für mich auf jeden Fall der erste Schritt, meine Status-Quo-Aufnahme zu machen. Was funktioniert denn heute schon in unserem hybriden Arbeitsmodell? Worin sind wir heute schon gut? Und worin sind wir heute vielleicht noch nicht so gut? Und das auch mal, ich sage es mal, objektiviert mit Kennzahlen zu vergleichen. Wir haben dafür ein Reifegradmodell entwickelt, was man dafür nutzen kann. Man kann aber auch einfach mal für sich durchgehen, was sind denn heute unsere Stärken, was sind heute unsere Schwächen? Es ist unbedingt notwendig, die Mitarbeitenden für diesen Prozess mit einzubeziehen, sei es jetzt, dass man da Mitarbeiter-Workshops macht oder Befragungen macht, weil wir sehen, dass die Einschätzung der Führungskräfte und die Einschätzung der Mitarbeitenden, was funktioniert und was nicht funktioniert, massiv auseinandergehen. Und zwar kann man da auch gar nicht vorhersagen, in welche Richtung. Also manchmal schätzen die Mitarbeitenden Dinge deutlich besser ein als die Führungskräfte und manchmal ist es auch umgekehrt. Das heißt, wir sehen genauso oft Unternehmen, in denen die Führungskräfte einen zu optimistischen Blick auf das Unternehmen haben oder auch wo die Mitarbeitenden den optimistischeren Blick haben. Also das kann man auch gar nicht so vorhersagen, in welche Richtung das rauskommt. Aber wir sehen, dass in sehr vielen Unternehmen dieser Wahrnehmungsunterschied vorhanden ist und auch signifikant vorhanden ist. Das heißt, die Führungskräfte sind oft gar nicht so gut darin einzuschätzen, wo steht das Unternehmen eigentlich. Also das wäre auf jeden Fall was. Und dann könnte man da erstmal Bilanz ziehen und schauen, was funktioniert noch nicht. Und bevor man dann sich einem höheren mobilen Anteil widmet oder vielleicht sogar komplett remote Mitarbeiter einstellt, die eben per Definition gar nicht ins Büro kommen können regelmäßig, also ich sage jetzt mal, die eben nicht jede Woche ins Büro kommen können, sondern die vielleicht einmal im Monat kommen können, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, auf die Symptome, die zu dem Zeitpunkt schon in der Organisation vorhanden sind, auch erstmal Verbesserungsmaßnahmen darauf auszurichten. Also wenn man jetzt sieht, bestimmte Themen in der Führung funktionieren noch nicht, bestimmte Themen in der Kommunikation funktionieren nicht, digitale Kollaboration funktioniert noch nicht, Wissensmanagement funktioniert noch nicht, Onboarding funktioniert noch nicht. Also kann es ja ganz, ganz, ganz viele Dinge geben, die noch nicht optimal funktionieren. Und dann würde ich erstmal versuchen, Nummer eins, das zu verbessern mit gezielten Maßnahmen. Und natürlich dann auch, wenn eben der Remote-Anteil sogar noch erhöht werden soll, sich von vornherein eben Gedanken zu machen, okay, wir wissen, es ist sehr schwer bei uns im Onboarding Netzwerke aufzubauen. Dann wäre für mich ganz, ganz dringend notwendig, darüber nachzudenken, okay, wenn wir jetzt sogar Leute einstellen, die noch seltener im Unternehmen sind, wie helfen wir denen, Netzwerke aufzubauen in ihrem ersten Jahr?
Jetzt hast du eigentlich meiner Frage schon ein Stück weit vorweggegriffen, weil ich wollte eigentlich nochmal auf das Thema Wahrnehmungsunterschiede zwischen Führungskräfte und Mitarbeitenden eingehen. Also da forschst du ja aktuell auch zu dem Thema Perception Gap relativ viel. Aber du hast das jetzt, glaube ich, auch schon sehr gut beantwortet. Möchtest du dazu nochmal was sagen oder soll ich zu der nächsten Frage springen?
Es ist halt, Markus, einfach ein tückisches Thema, weil du als Führungskraft ja aus bestem Wissen und Gewissen handelst. Also es sind ja die wenigsten Führungskräfte oder auch Geschäftsführungsteams, die sagen, boah, wir wollen bewusst was machen, was schlecht für die Mitarbeiter ist. Also gar nicht, sondern die meisten sorgen sich, handeln aus einer großen Sorge und mit einer großen Motivation des Unternehmens und die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden so gut wie möglich zu unterstützen. Also das ist ja gar nicht irgendwie, dass da Menschen bewusst antreten, um irgendwas schlecht zu machen. Ja? Nur das Problem ist halt, wenn du wirklich einen unbewussten Bias drin hast in deiner Wahrnehmung, dann hast du halt nicht unbedingt den objektiven Blick. Und deshalb bin ich gerade bei dem Punkt der Status-Quo-Analyse ein großer Fan von Fremdbild einmal aufzunehmen. Ich glaube, die Unternehmen können dann sehr viele von den Maßnahmen auch selbst umsetzen und braucht man jetzt kein großes Beratungsprojekt oder so. Aber gerade dieses Thema Eigenbild, Fremdbild ist für mich ein sehr wesentliches in dem ganzen Thema.
Jetzt ist ja unsere Zusammenarbeit bzw. die Wissensarbeit geprägt von Daten. Und es geht im Prinzip um Tools, die uns unterstützen, produktiv zu arbeiten. Du hast vorhin schon erwähnt, so das Thema Wissensmanagement. Kannst du mal vielleicht schildern, was eigentlich so das Thema hybrides Arbeiten so für die Softwarelandschaft eines Unternehmens bedeuten kann?
Also was es aktuell bedeutet, ist, dass die Unternehmen ein Videokonferenztool angeschafft haben. Und damit in vielen Unternehmen dann auch schon die Investition in Softwarelandschaft geendet hat. Und das ist für mich schon ein Stück weit faszinierend, weil die riesige Chance ist es ja jetzt, diesen Vorstoß, dass sich unsere Zusammenarbeit fast komplett in den digitalen Raum verlagert hat, zu nutzen, um eben am Wissensmanagement, an der eigentlichen Zusammenarbeit, an Arbeitsergebnissen, Erfahrungsaustausch, also was auch immer ein Thema ist, das Wissensarbeit ja positiv voranbringt, dass man jetzt versucht, eben über digitale Zusammenarbeitstools eben diese Themen massiv zu verbessern. Und das ist für mich auch die logische Vorstufe dafür, solche Themen dann auch automatisieren zu können. Und da kriegt jetzt natürlich wieder jeder Panik und Angst und verlieren wir dann alle unseren Job. Und da denke ich aber, Zunächst mal wird es einfach unseren Job wahnsinnig erleichtern und vereinfachen. Ja? Wir werden Sachen viel schneller machen können, die wir eigentlich gar nicht gerne selber machen wollen. Ja? Und so wie heute das Internet und E-Mail nicht aus dem Arbeitsalltag von White-Collar-Workern wegzudenken ist, so werden in 10 Jahren gewisse digitale Assistenten nicht mehr aus unserem Arbeitsalltag wegzudenken sein. Und diese Veränderung hat für mich ungefähr so die Tragweite wie die Einführung von den Computern, ja. Und das heißt, Unternehmen könnten jetzt viel proaktiver eben schon mal diese ersten Schritte der digitalen Zusammenarbeit, die wir jetzt gehen, nutzen, um sich zu überlegen, okay, mit welchen Tools könnte man das noch sinnvoll unterstützen? Wie könnte man auch Wissen viel, viel breiter durchsuchbar machen, viel breiter zur Verfügung stellen und so weiter? Also ich gebe mal ein ganz praktisches Beispiel, damit es vielleicht ein bisschen greifbarer wird. Ich hatte ein Kundenunternehmen, wo ein bestimmter Austausch zu Fachthemen war das Argument, ja, aber das muss doch unter 4 Augen passieren, das müssen doch 2 Menschen miteinander besprechen, ja. Und es waren Entscheidungen, Fallentscheidungen nenne ich es jetzt mal. Und da sage ich, okay, also ihr habt jetzt 2000 Leute, die jeden Tag 20 Fallentscheidungen treffen müssen. Und wenn sie unsicher sind, wie sie die Fallentscheidung treffen müssen, müssen sie sich bilateral austauschen, dann gewinnen sie Sicherheit, weil noch jemand Zweites mit draufgeschaut hat und dann treffen sie die Fallentscheidung besser. Und das war das Argument des Unternehmens, warum das Unternehmen weiterhin mit hoher Präsenz in 2er-Büros und so weiter sitzen muss. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wenn dann die 2, die in diesem 2er-Büro sitzen, sich darüber ausgetauscht haben, verbal, dann verpufft es, das Wissen ist weg. Und wenn 3 Büros weiter sich jemanden die gleiche Frage stellt, hat der keine Ahnung, dass die 2 jemals über das Thema gesprochen haben. Und das ist für mich absolute Ineffizienz von Wissensarbeit an der Stelle. Und da habe ich dann vorgeschlagen, dann geht doch auf ein Sprechstundenformat. Die Leute tauschen sich immer noch aus. Ich verstehe den Wunsch, sich da auszutauschen an der Stelle. Richtet da, was weiß ich, wie auch immer es pragmatisch ist, jede volle Stunde oder immer um 12 gibt es eine Sprechstunde. Da können die Leute, die kritische Fallentscheidungen zu treffen haben, sich einwählen. Man tauscht sich kurz darüber aus. Das wird mitgeschnitten und die Videos können später zu Schulungszwecken verwendet werden, können später durchsucht werden von digitalen Tools. Das heißt, wenn der Nächste einen ähnlichen Fall hat, dann kann er einfach das Material durchsuchen. Und das ist für mich so ein Stück weit auch eine der großen verpassten Chancen gerade, eben diesen Vorstoß der Digitalisierung zu nutzen, um uns die Wissensarbeit ja auch ein Stück weit leichter zu machen.
Du sprichst mir total aus dem Herzen, weil ich denke, für die Zukunft, um zukunftsorientiert arbeiten zu können, brauche ich einfach Offenheit, ich brauche Flexibilität, Agilität, aber natürlich auch, ich sage mal, den Blick oder den notwendigen Blick out of the box. Ich würde aber jetzt gerne einen Schritt zurückgehen, weil das haben wir dir anfangs noch gar nicht gestellt, die Frage. Wenn du auf dein Arbeitsleben persönlich zurückblickst, wie sah denn deine erste Berührung mit dem Thema New Work aus?
Also definitiv ab Tag 1. Ich habe in einer kleinen Beratung angefangen im Großraum Stuttgart, die schon mit einem Shared-Desk-Konzept gearbeitet haben, in einem nach heutigen New Work-Kriterien gestalteten Büro. Damals war das ein sehr ungewöhnliches Büro. Heute würde ich sagen, sehen viele Büros so aus. Und das heißt, für mich war ab Tag 1 eigentlich Shared-Desk und Begegnungsflächen und gemeinsames Austausch an der Kaffeemaschine, würde ich sagen, sehr normal. Da es eine Beratung war, saßen die Mitarbeiter auch zumindest im Großraum Stuttgart bei ganz vielen Kunden verteilt. Und man hatte dann, glaube ich, einmal im Quartal eine gemeinsame Town Hall, die dann auch mit einem gemeinsamen Imbiss ausklingen lassen wurde, sodass sich alle sehr regelmäßig begegnet sind. Und meine Aufgabe war es dann tatsächlich für das Unternehmen, eine Onboarding-Woche zu entwickeln, weil das Unternehmen natürlich auch gemerkt hat, wir brauchen das kulturelle Onboarding, wir brauchen das Onboarding in die Organisation rein, bevor die Menschen dann wieder auf Kundenprojekten verschwinden. Und das heißt, das Unternehmen war im Grunde so aufgebaut, wie man aus heutiger Perspektive ein hybrides Unternehmen aufbauen würde, war eine kleine Beratung und deshalb vielleicht auch da, konnte da vielleicht auch progressiver sein als viele andere Unternehmen zu der Zeit schon. Also das war 2006, 2007, also schon ein paar Jährchen her. Dann bin ich in Konzern gewechselt, internationaler Konzern, und habe das im Grunde nie anders erlebt, Kolleginnen und Kollegen zu haben, die weltweit verteilt sitzen oder die am Standort verteilt sitzen. Und wenn du an einem Standort arbeitest, wo 30.000 Leute sitzen, da latschst du nicht bei deinen Kollegen vorbei, der einen Kilometer woanders sitzt. Ne? Dann rufst du da an oder schreibst eine Mail. Und das ist ja so ein Stück weit das, was ich echt so, ich kann es nicht anders sagen, ulkig finde, dass wir jetzt so tun, als hätten früher alle Leute da irgendwie kuschelig nebeneinander gesessen. Also das stimmt einfach nicht, sondern du saßt unter Umständen in einem anderen Gebäudetrakt und hättest 1,5 Kilometer laufen müssen, um zu einem Kollegen zu kommen. Und wir haben dann auch in der Zeit sehr viele Outsourcing-Projekte begleitet, wo Tätigkeiten und Themen in Shared Service Center ausgelagert wurden. Und auch das, da hat man den Mitarbeitern, ja, ich sag mal 2014, 2015, erklärt hoch und runter, wieso das nahtlos funktioniert und wieso sie sich nicht so dranstellen sollen, dass ihre Tätigkeit jetzt nach Indien verlagert wird. Und man könnte doch mit dem indischen Kollegen zu bestimmten Uhrzeiten genauso sprechen, wie wenn es der deutsche Kollege nebendran macht. Und jetzt ist das alles irgendwie nicht mehr möglich und ganz schwierig. Und wenn nicht die Leute 3 Tage die Woche im Schnitt im Büro sind, dann geht gar nichts mehr. Und da frage ich auch immer, welches Büro meint ihr denn? Weil wir waren doch vorher schon nicht zusammen in einem Büro, ja? Und dass das unmittelbare Team nicht das Problem bereitet, das sehen wir eigentlich in den Studien ganz gut. Also die Teambeziehungen zwischen den 5, 6 direkten Teamkollegen, die sind ja gar nicht das Problem. Das Problem sind ja tatsächlich die crossfunktionalen Projektteams, die übergreifenden Schnittstellen. Und da würde ich den Unternehmen einfach gerne empfehlen, dann macht euch doch bitte eher dazu Gedanken, wie ihr diese Projektteams dazu bringt, sich vielleicht mal öfter in Präsenz zu treffen. Das ändert sich aber nicht dadurch, dass wir jetzt dem Markus und dem Tobias sagen, naja, trefft euch halt 3-mal die Woche im Büro. Ja, das verändert nicht eure Zusammenarbeitsschnittstelle. Ja.
Johanna, jetzt nähern wir uns schon den Schluss des Podcasts langsam. Ich würde gern noch mal eine Frage stellen aus einem weiteren Feld, weil wir ja das Thema Daten hatten. Und zwar ist es das Thema Führung und nonverbale Kommunikation. Siehst du bei Remote-First-Unternehmen dort Grenzen? Also gibt es nach deiner Erfahrung und vielleicht auch aufgrund von Forschungsergebnissen Grenzen, wo wir sagen, also unsere Produktivität und die Arbeitszufriedenheit, die sinkt, wenn nicht das an Mindestmaß an Präsenz vorhanden ist.
Das würde ich tatsächlich weniger jetzt an einem bestimmten Mindestmaß an Präsenz festmachen, sondern tatsächlich mehr A, was für eine Tätigkeit hat der Mensch und B, in was für einem Zeitraum oder in was für einer Stufe der Employee Journey ist dieser Mitarbeiter bei uns? Und drittens, was für einen Persönlichkeitstyp habe ich vor mir? Ja? Und diese 3 Sachen, die sind für mich viel, viel, viel einflussreicher, als jetzt per se zu sagen, okay, wenn ich nicht mindestens 20% Präsenzzeit mit dem habe, dann kann es nicht funktionieren. Also ich gebe dir jetzt ein konkretes Beispiel, damit man sich was vorstellen kann. Also wenn du einen Menschen hast mit relativ repetitiven, standardisierten Tätigkeiten, also eine Mitarbeiterin, die ist im Controlling, die bucht deine Eingangsrechnungen ins SAP ein. Ja? Das muss die richtig machen, die darf sich nicht vertippen, die darf keine Fehler machen. Aber das ist ein sehr standardisierter Prozess, Input, Output, messbar, ganz transparent. Ja? Die ist 20 Jahre im Unternehmen, die kennt alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie regelmäßig zusammenarbeitet. Wenn sie was von denen will, greift sie zum Hörer, ruft die an. Die muss auch nicht mit denen 3-mal am Tag Kaffee trinken, um von denen dann die Auskunft zu bekommen, ist das eine 0 oder ist das eine 2, ich kann es nicht lesen. Ja? Und die ist vielleicht in der Employee Journey auch in einer Phase, wo sie sagt, ich bin zufrieden in dem Job, ich mache den gerne auch weiter. In 1, 2 Jahren, vielleicht buche ich dann nicht mehr die Eingangsrechnungen von Hamburg, sondern die von München. Aber im Großen und Ganzen bin ich auf einem Karriere-Level in einer Jobpositionierung, mit der bin ich zufrieden. Ich bin zufrieden mit diesem Gleichgewicht aus Arbeit, Freizeit, Karriereperspektive, Sicherheit, Stabilität etc. Und so einen Mitarbeiter jetzt da 3-mal die Woche mit Präsenz in irgendeiner Form zu belahmen, ja, stört den ja fast schon mehr, weil er weniger Zeit zur Verfügung hat, um seine Vorgänger abzuarbeiten. Umgekehrt würde ich sagen, du hast einen Trainee eingestellt, der jetzt seit 2 Monaten da ist, der soll für dich ein Change-Projektmanagement machen, ja, also Aufgabe total undefiniert, agil zu entwickeln, muss ganz viele Leute kennenlernen, muss Beziehungen mit denen etablieren, die auch Konflikte aushalten, muss Beziehungen mit denen etablieren, wo er quasi auch authentisch ermitteln kann, was ist die Gefühlslage meines Gegenübers, hat der gerade ein Problem, ist der gerade fröhlich, ist der gerade neutral, ja, und ein junger Mitarbeiter will noch viel lernen, will mir vielleicht über die Schulter schauen, muss sich noch entwickeln, dann wäre meine Aussage, wie viel Präsenz braucht diese Person, natürlich eine ganz, ganz, ganz andere als bei der erstgenannten Person. Und das ist etwas, was mir auch in dieser Diskussion wahnsinnig zu kurz kommt, dass wir versuchen, da mit dem Gießkannenprinzip halt einen One-Size-Fits-All-Ansatz zu schaffen, der dann aber niemandem gerecht wird, by the way. Weil für die erste Person wäre 3 Tage die Woche Präsenz wahrscheinlich viel zu viel. Und für die zweitgenannte Person wäre es vielleicht zu wenig, weil es vielleicht gut wäre, mal ein halbes Jahr komplett in Präsenz zusammenzuarbeiten, einfach um schnell diese ganzen Beziehungen zu etablieren, um sich schnell abstimmen zu können, damit die Person auch viel mitkriegt, mir viel über die Schulter schauen kann und so weiter. Und das stört mich so ein bisschen, dass ich oft das Gefühl habe, es werden dann Kompromisslösungen etabliert, die niemanden so richtig wehtun, weil es für die einen nicht zu viel und für die anderen halt nur ein bisschen zu wenig ist, ja. Anstatt eben zu sagen, Mensch, wo sind denn wirklich diese wichtigen, zentralen Punkte in unserer Employee Journey, in unseren Tätigkeiten, wo wir uns wirklich davon versprechen, dass mehr Präsenz ganz, ganz viel einzahlt auf das Ergebnis, was wir produzieren. Und sich dann auf diese Punkte speziell zu konzentrieren und zu sagen, und da nehmen wir uns auch die Zeit. Und dann sind wir aber auch da und hängen nicht parallel in 80 Teams-Calls, ja, sondern wir sind dann auch wirklich da. Und das sehe ich leider tatsächlich auch oft noch zu wenig, sondern die Konzepte enden dann meistens schon bei der Auslotung eines gewissen Präsenzanteils. Was ich auch nicht per se für falsch halte, nur dann fängt die Arbeit eigentlich erst an, wenn wir dann gucken, wo sind denn die Schnittstellen, die besser werden müssen, die noch nicht funktionieren? Wo sind die Employee Journey Punkte, in denen die Mitarbeitenden von mehr Präsenz massiv profitieren würden? Wo sind die Tätigkeitsprofile, die vielleicht eher über die Schulter schauen lernen und wo wir diese Lernmöglichkeiten etablieren müssen und so weiter und so weiter. Und das sehe ich bei den Unternehmen jetzt so leider noch nicht, sondern da ist oft der Gedanke da, ja, wir haben uns jetzt irgendwie geeinigt, so und so viel Präsenz ist gut für uns. Aber A, wird mir da nicht klar, woran wird es denn bemessen, dass das jetzt der Anteil ist, der gut ist und ein anderer Anteil ist schlecht? Und B, wo sind jetzt genau die Konzepte, die eben darauf einzahlen würden, dass die Präsenz dann eben auch sinnvoll genutzt wird.
Aber wäre dann die Lösung, um das weiterzudenken, dass du sagst, es bleibt den Führungskräften überlassen,
Nein.
sie individuell mit ihren Mitarbeitern Nein. hybrid vereinbaren?
Nein, weil die Teams, wie ich schon gesagt habe, weder Problem noch Lösungsrahmen bieten oft. Also das Team ist für mich ein sinnvolles Level, auf dem man auch solche Ankerpunkte schaffen kann, wie zum Beispiel, dass man sagt, komm, wir machen unser Teammeeting in Präsenz. Aber viel wichtiger wären für mich die Zusammenarbeitsschnittstellen über die Teamgrenzen hinaus. Weil zum Beispiel dieser junge Change-Management-Projektleiter, der könnte doch unter Umständen viel mehr von anderen Change-Projektmanagement-Leitern lernen, die vielleicht in ganz anderen Teams sitzen, als von mir als Teamleiter, in dessen Team jetzt just dieses Change-Projekt angesiedelt worden ist und der vielleicht selber aber noch gar kein Change-Projekt gemacht hat. Ja? Und das sind genau die Szenarien, wo ich eben die Riesenchance sehe, gerade weil wir orts- und zeitflexibler arbeiten können, dass ich jetzt diesen Mitarbeitenden entsenden könnte, eben dorthin, wo er das lernen kann, was er lernen soll, und er gleichzeitig mit mir und meinem Team connected bleiben kann in den digitalen Arbeitswegen. Und deshalb sage ich ja, das Team ist sicherlich ein wichtiger Ankerpunkt und den Ankerpunkt weiter zu pflegen, tut auch keinem weh. Aber mir fehlt da dann quasi dieser ganzheitliche Blick aufs Unternehmen und mir fehlt dabei eben auch dieser Blick aufs Individuum, nämlich auch zu schauen, Employee Journey Punkt, wo steht der gerade? Ne? Also wie kann der sich zum Beispiel mit den anderen Leuten connecten, die neu in der Organisation angefangen haben? Oder wie kann der sich mit den anderen Leuten connecten, die neu in so einer Rolle gestartet sind? Und das sind eben solche Fragen, die auf Teamebene sehr schwer zu adressieren sind, weil ja da oft gar nicht die anderen 1000 Leute sind, die die gleichen Herausforderungen gerade haben und der Lösungsrahmen ja auch viel zu klein ist. Ja, also nehmen wir jetzt mal an, auch das berühmte Onboarding. Ja, natürlich kann ich jetzt sagen, ja gut, dann montags ist dann die Susanne Onboarding-Pate und dienstags ist dann der Michael und mittwochs der Tobias und donnerstags der Markus. Aber das wird ja sehr schnell alt, sage ich jetzt mal. Und was ja viel spannender wäre, ist nicht euch kennenzulernen, weil euch lerne ich sowieso kennen, wir haben genug miteinander zu tun, sondern viel spannender ist es ja jetzt, noch andere Menschen im Unternehmen kennenzulernen, das Unternehmen an sich kennenzulernen, die Kunden kennenzulernen, die Wertschöpfung kennenzulernen und so weiter. Und da entsteht eben auch dann die Bindung und der Bezug, also Sinnhaftigkeit, Purpose-Vermittlung und so weiter. Und das war ja vor Corona schon ein Problem. Und das ist jetzt halt noch schwieriger geworden. Und da gute Konzepte zu machen, das kann man nur auf Gesamtunternehmensebene.
Ja, liebe Johanna, vielen, vielen Dank für deine spannenden und interessanten Insights. Die Zeit ist wie im Flug vergangen und ich glaube, wir hätten noch unzählige Fragen und die wir vielleicht aber auch in einem Follow-up entsprechend nochmal mit aufgreifen können. Meinerseits oder unsererseits nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Eine Bitte, wenn unsere Zuhörer Fragen, ja, Themen haben, wie können sie dich am besten erreichen?
Also ich bin sehr viel auf LinkedIn unterwegs, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Das heißt, wer auf LinkedIn ist, darf gerne mir auf LinkedIn eine Nachricht schreiben. Und ansonsten haben wir natürlich eine Website, die heißt talentistanow.de und dort kann man auch unser Online-Magazin abonnieren, das heißt New Work Times. So, also so ähnlich wie diese bekannte Tageszeitung aus New York. Und in der New Work Times veröffentlichen wir so roundabout 5-6 Mal im Jahr, wenn wir neue Studien machen, wenn wir neue Konzepte entwickelt haben. Wir interviewen auch ab und zu spannende Leute aus dem ganzen Umfeld. Das heißt, wer sich für diesen Hybrid Work Kontext, Employee Journey Kontext, Employee Experience interessiert, der kann das dort gerne kostenlos abonnieren und bekommt dann regelmäßig ein sehr schönes Magazin zugeschickt von uns in sein E-Mail-Fach.
Klasse, vielen Dank. Ich hoffe, dass alle fleißig abonnieren und da entsprechend dann auch das Wissen aufsaugen. Von meiner Seite, von unserer Seite her nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank und einen schönen Tag euch alles noch. Ja?
Danke für das Interview. Tschüss.
Tschüss.
Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Podcast-Folge des New Work Talk Podcasts gefallen hat, neue Impulse für die Arbeit der Zukunft mitgegeben hat und bedanken uns dafür, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen zum Thema New Work haben, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollten, dann freuen wir uns über Ihr Feedback per E-Mail oder in LinkedIn. Alle Infos und weiterführenden Links finden Sie auf unserer Website newworktalk.com. An dieser Stelle bereits vielen, vielen Dank dafür. Wenn Ihnen der New Work Talk Podcast gefällt, dann können Sie uns mit einer Bewertung oder Ihrer Rezension bei Apple Podcast unterstützen. Ansonsten abonnieren Sie den Podcast wie eben genannt in Apple, in Spotify, in Google Podcast und Co., um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal sagen
Tobias Augsten
und Markus Blank.